IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
Hagelkörner, manchmal groß wie Tennisbälle. Die Unwetterforschung versucht, die Vorhersagen präziser zu machen, um Schäden abzumildern und auch um Leben zu retten. Mehr dazu später. Vorher: Eine RAF-Terroristin wurde 30 Jahre lang gesucht und vor kurzem in Berlin festgenommen. Auch ein Podcast-Team hatte sie aufgespürt mit einer Gesichtserkennungssoftware. Wie legal ist das?
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
Eine schräge Geschichte. Die ehemalige Terroristin der Rote Armee-Fraktion, Daniela Klette, wird von der Polizei gesucht, und zwar jahrzehntelang. Doch ARD-Investigativjournalisten kommen ihr innerhalb von nur einer halben Stunde sehr nah, mithilfe einer Gesichtserkennungssoftware. In nur 30 Minuten hatte diese Software offenbar geschafft, was den Behörden 30 Jahre lang nicht gelungen ist. Anna Küch erzählt die Geschichte der Recherche.
Es fing alles mit einer ungewöhnlichen Anfrage an. Ein Hörer meldet sich bei den Machern von Legion, einem der erfolgreichsten Podcasts der ARD. Der Hörer, sie nennen ihn Sebastian, hatte auf einem Treffen eine Frau kennengelernt, die ihm erzählte, sie sei eine gesuchte RAF-Terroristin.
Sie hat dann irgendwann so ein RAF-Fahndungsplakat rausgepackt und hat mir das dann gezeigt und meinte dann, hier, das bin ich. Und ich war so, okay.
Sebastian vermutet, dass die Frau Daniela Klette ist, die seit 30 Jahren untergetaucht ist. Kann diese unglaubliche Geschichte stimmen? Der Hörer fragt, ob die Podcast-Journalisten das überprüfen könnten. Die beginnen sofort mit der Recherche, lassen sich jedes Detail erzählen und fragen Experten. Host Keschrau Beros berichtet.
Wir haben hier dann mit einer ersten KI die Bilder von Sebastians Zielperson, also die Person, von der Sebastian behauptet hat, dass sie Daniela Klette ist, mit denen von Klette verglichen. Das war quasi ein Vergleichstool, kein Match.
Die Podcaster machen das nicht alleine. Sie holen sich Hilfe von Michael Colborne, einem kanadischen Investigativjournalisten. Er gehört dem Recherchenetzwerk Bellingcat an. Bellingcat untersucht öffentlich zugängliche Daten und hat in den vergangenen Jahren immer mal wieder mit Rechercheergebnissen für Furore gesorgt. Michael Colborne benutzt für die Anfrage der Journalisten ein gängiges Gesichtserkennungstool, das im Internet für alle zugänglich ist. Colborne schildert sein Vorgehen im Podcast.
And it is a tool that it, you know, you search for a face and what it does is it brings back results.
Mit dieser Software sucht Colborne nach Daniela Klette. Dafür lädt er die Fahndungsbilder hoch, wartet kurz, bis die Analyse abgeschlossen ist und bekommt dann Gesichter angezeigt, die dem von Klette ähnlich sind.
Die Software durchsucht dafür alle Websites im Internet. Ausgenommen sind soziale Netzwerke, weil diese den Zugang zu ihren Daten beschränken. Die meisten Ergebnisse zeigen einfach die Fahndungsbilder der RAF-Terroristin. Dann aber tauchen andere Bilder auf. Sie zeigen eine ältere Frau in einem Capoeira-Studio in Berlin. Colborne vergleicht die Fotos und ist sich sicher.
That these two individuals are the same person, that they are Daniela Klette.
Colborne sagt, es deutet sehr viel darauf hin, dass diese Person Daniela Klette ist. Und alle Bilder, die wir von dieser Person finden, lassen sich auf einen Ort zurückführen, einen Tanzverein aus Berlin.
Das Ganze hat gerade einmal 30 Minuten gedauert. Michael Colborne kann es kaum glauben, dass eine Terroristin, die seit 30 Jahren gesucht wird, so freimütig in die Kamera lächelt und dass diese Bilder öffentlich zugänglich sind.
How could a woman in Western Europe with enough images of her face around, how could she evade capture while taking part in public events and having her face exposed?
Gesichtersuchmaschinen sind rechtlich umstritten. Der Algorithmus ist intransparent. Man weiß nicht, wie die KIs funktionieren und woher die ganzen Bilder stammen. Google und Facebook haben zum Beispiel PimEyes, eine Gesichtersuchmaschine, abgemahnt, weil die Plattform unerlaubt Bilder genutzt hatte. Fakt ist, jeder Internet-User hätte in nur wenigen Klicks mit dieser Software die Terroristin finden können. Und die deutschen Ermittlungsbehörden? Host Keschrau Beros.
Also, wir haben keinen Blick in das Innenleben des LKA. Wir können nicht sagen, ob das LKA Niedersachsen sie benutzt hat oder nicht und wollen uns auch nicht anmaßen, darüber zu urteilen. Allerdings besagen die Richtlinien der KI, dass man dort nur nach sich selbst suchen darf. Daran müssten wir uns eigentlich auch halten. Aber es ist halt eben eine rechtliche Grauzone, vor allem bei Privatpersonen, wenn sie solche Tools nutzen.
Die Podcast-Journalisten suchen Daniela Klette in dem Berliner Capoeira-Club, finden sie aber nicht. Schließlich geben sie auf, obwohl sie so nah dran waren. 2 Monate später wird die ehemalige Terroristin in Berlin verhaftet.
Also fassen wir nochmal zusammen. Journalistenkollegen finden mit Hilfe von Gesichtserkennungs-KI eine konkrete Spur einer seit Jahrzehnten abgetauchten Ex-Terroristin innerhalb von nur einer halben Stunde. Peter Welchering kann das genauer erklären. Wie funktioniert das?
Da gibt es im Wesentlichen 2 Arten von Software. Die reine Gesichtserkennung und dann die darüber hinausgehende sogenannte anthropologische Software, mit der ich Menschen älter oder jünger werden lassen kann.
Okay, fangen wir mit der einfacheren an. Die Software für reine Gesichtserkennung. Wie arbeitet die?
Das machen neuronale Netze. Die nutzen Methoden der Suche nach ähnlichen oder vergleichbaren Bildern im Netz, wie wir das ja auch von Google oder Yandex oder etwa TinEye kennen. Das sind ja so die gängigen Plattformen. Aber diese neuronalen Netze, die vergleichen eben nicht nur Bildmuster, sondern die machen mehr. Die setzen speziell die Gesichtserkennung obendrauf. Da wird dann das Foto analysiert. Die Software wertet also biometrische Merkmale aus, etwa den Abstand der Ohren, die Größe der Ohrläppchen, den Abstand zwischen Augen, Mund, Nase, die Relation der Wangenknochen und so weiter. Und daraus wird jeweils eine Prüfsumme erstellt. Und die wird mit Prüfsummen anderer Bilder im Netz oder bei Sicherheitsbehörden, zum Beispiel bei Fahndungsdateien, die Sicherheitsbehörden haben, abgeglichen. Und dann werden Wahrscheinlichkeiten berechnet, anhand der Prüfsumme und anhand ausgewählter Bildpixel von diesen Fotos. Und wenn der Wahrscheinlichkeitswert dann ein bestimmtes Level überschreitet, dann gibt es einen Alarm, weil das Bild aus dem Netz oder in der Fahndungsdatei dann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit mit dem vorliegenden Bild, das ich da habe, jetzt übereinstimmt.
So eine KI, so eine Software muss trainiert werden. Wie?
Ja, erstmal muss ja beigebracht werden, was ist überhaupt ein Gesicht? Und dazu werden ganz viele Beispielfotos eingelesen und markiert. Und so lernt dann das Gesichtserkennungssystem, was eine Nase ist, was Augen sind, was Wangenknochen sind. Und dann kann das System die biometrischen Berechnungen der Abstände auch vornehmen. Und dafür wird das Gesicht dann mit einem Gitter von Messpunkten überzogen. Je nach Software sind das zwischen 30, inzwischen sogar bis zu 2000 Messpunkte. Diese Programme sind dann sehr teuer. Oder das Gesichtsbild wird in Blöcke von 8x8 Bildpunkten aufgeteilt. Und das Training und später die Auswertung des Bildes, die erfolgen dann jeweils blockweise.
Jetzt hast du am Anfang erwähnt, es gibt noch eine zweite Art von Software. Das ist diese sogenannte anthropologische. Was kann die noch zusätzlich?
Ja, die bietet einfach die Möglichkeit, dass man eben einen Menschen auf so einem Foto altern oder jünger werden lassen kann. Wenn ich zum Beispiel eben so ein 10, 15, 20 Jahre altes Foto habe, dann hilft mir das bei der Suche nach diesem Menschen im Netz heute nicht unbedingt weiter. Also werden dann Hauttyp, Haarensatz und Ähnliches auf diesem Foto dieses Menschen analysiert und die größte Wahrscheinlichkeit berechnet, wie sich dann das Aussehen dieses Menschen in den Jahren verändert hat. Und so entsteht dann ein Bild, wie dieser Mensch wahrscheinlich heute aussehen würde.
Sehr nützlich, gerade hier auch bei den Uralt-Fotos auf den Fahndungsplakaten der RAF-Terroristen. Aber Peter, ein Wort, das du fast besser buchstabieren kannst als ich, Datenschutzgrundverordnung. Verstößt das nicht alles dagegen?
Das ist ein bisschen kompliziert. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die regelt, dass die Verarbeitung solcher biometrischer Daten, ich zitiere das mal aus dem Gesetzestext, zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person grundsätzlich verboten ist. Zitat Ende. Das heißt, es verstößt dann eigentlich schon dagegen, aber auf der anderen Seite verstößt es dann nicht dagegen, weil nämlich ein Absatz dieser Datenschutzgrundverordnung insgesamt 10 Ausnahmen zulässt, beispielsweise wenn Sicherheitsbelange betroffen sind oder wenn der Betroffene oder die Betroffene eingewilligt hat oder wenn ein Gerichtsbeschluss vorliegt oder wenn mit öffentlich zugänglichen Daten gearbeitet wird. Also wie gesagt, insgesamt 10 Ausnahmen.
Das heißt am Ende, die Polizei darf so eine Software schon nutzen.
Die dürfen die nutzen, die tun das auch. Das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter, die nutzen das seit 2008. Bei denen heißt das allerdings Gesichtserkennungssystem. Und bei denen heißt dann auch so etwas nicht etwa Bildersuche oder so, sondern Lichtbildvergleich. Und die dafür eingesetzten Lichtbildexperten, die werden dann auch in 11-wöchigen Kursen dafür geschult. Und dabei werden vorliegende Bilder eben auch aus dem Netz mit Fotos aus der INPOL-Datei, also aus dem Informationssystem der Polizei, abgeglichen. Und pro Jahr sind das so mehr als 20.000 Recherchen dieser Art, sagt zumindest das Bundeskriminalamt. Und das Bundeskriminalamt weist auch noch darauf hin, dass eben das Gesichtserkennungssystem natürlich nur im Rahmen einer richterlich angeordneten Öffentlichkeitsfahndung zulässig sei. Im Fall von Daniela Klette, der RAF-Terroristin der Gesuchten, liegt so eine richterliche Anordnung natürlich schon seit einigen Jahrzehnten vor.
So, und da fragt man sich dann natürlich schon, warum die sie nicht gefunden haben. Die haben doch bestimmt PIM-Eyes auch benutzt.
Ja, dazu sagen weder Bundeskriminalamt noch das Landeskriminalamt Niedersachsen, das hier gefahndet hat, etwas. Zum einen werden die mit ziemlicher Sicherheit das bei den Landeskriminalämtern und eben dem Bundeskriminalamt eingeführte Gesichtserkennungssystem genutzt haben, das ist völlig klar. Wir wissen aber auch durch Recherchen aus dem Jahr 2017 zu den Sicherheitsdateien des Bundes, dass deutsche Sicherheitsbehörden auch weitere Plattformen für die Gesichtserkennung nutzen. Das muss da nicht unbedingt das Gesichtserkennungssystem der Polizei sein, das können auch andere sein. Und das können auch andere Kräfte, Ermittler sein, also beispielsweise Verfassungsschützer, etwa der 17 Inlandsgeheimdienste, die wir haben, oder der Bundesnachrichtendienst oder der militärische Abschirmdienst, die nutzen auch solche Plattformen. Und dort ist der Einsatz von Gesichtserkennungssoftware dann natürlich wesentlich intransparenter als bei der Polizei. Über sogenannte gemeinsame Projektdateien fließen dann allerdings die Erkenntnisse der Geheimdienste auch wieder in die Polizeiarbeit mit ein, weil diese Projektdateien dann von Verfassungsschützern oder Geheimdiensten und der Polizei gemeinsam betrieben werden. Und da sind in der Vergangenheit dann auch schon mal Fälle bekannt geworden, bei denen eben sehr teure, eben diese anthropologische Software eingesetzt wurde, etwa um ein 20 Jahre altes Bild altern zu lassen. Und da haben dann auch schon mal befreundete amerikanische Dienste ausgeholfen, weil deutsche Behörden diese Software nicht hatten und über einen deutschen Geheimdienst beispielsweise solche Rechercheergebnisse über gemeinsame Projektdateien eben bis in die Polizeibehörden getragen.
Also es wird gemacht und es gibt auch genug Ausnahmen in den Regelungen. Aber solche Software kann ja quasi von jedem benutzt werden, der sie bezahlt. Und da komme ich jetzt doch nochmal mit der Datenschutzgrundverordnung. Könnte ein Problem werden, oder?
Ja, darüber wird seit Jahren schon diskutiert und die EU-Kommission, die wurde ja auch ganz oft aufgefordert, eben genau solche Plattformen wie etwa PIMEIS viel stärker zu regulieren. Nur sitzen solche Plattformen wie PIMEIS eben nicht in Europa und dann wird es schwierig mit der Regulierung. Und darüber hinaus wird ja auch immer wieder argumentiert, dass diese Gesichtserkennungsplattformen ja mit öffentlich gemachten Fotos arbeiten. Man muss allerdings auch sehen, die meisten Plattformen haben natürlich allgemeine Geschäftsbedingungen, da weisen sie auch nochmal extra darauf hin, im Prinzip darfst du nur dich selber hier suchen, nur das kontrolliert eben auch keiner.
Peter, wir sind eigentlich einmal mehr in dieser Diskussion um Sicherheit, Kontrolle versus Freiheit im Netz. Jetzt kann man sagen, was wir tun können, tun wir auch. Stichwort Kontrolle und Gesichtserkennung. Wohin schlägt deiner Einschätzung nach das Pendel im Moment aus?
Ja, in Richtung Überwachung. Und wir werden tatsächlich auch mit Gesichtserkennung zunehmend überwacht. Das heißt, in Richtung Sicherheit schlägt dieses Pendel auch aus. Dann kommen noch Satellitenfotos demnächst dazu. Und wenn ich da nochmal Gesichtserkennung und Satellitenfotos zusammendenke, also beispielsweise militärische Satelliten, die können schon 4 Zentimeter auflösen. Da kriegt man Gesichter dann schon tatsächlich analysiert. Wenn kommerzielle Satelliten das demnächst auch machen, dann haben wir nochmal eine ganz neue Qualität von privater Überwachung.
Klingt fast dystopisch. Gesichtserkennung mit Hilfe von KI im Netz. Wer darf was und wo geht's hin? Das alte Dilemma von Freiheit versus Kontrolle und Sicherheit. Erklärungen und Einordnung waren das von Peter Welchering. Danke.
Gerne.
Und wer Lust hat auf die Story aus erster Hand, Legion, Most Wanted, so heißt der mehrteilige Podcast, zu finden in der ARD Audiothek und wo es sonst überall Podcasts gibt. Hier ist Bayern 2 um genau 18.18 Uhr.
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Das macht heute Helmut Nordwig und wir starten mit Essen. Gut.
Ja, und da gibt es neue Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, nämlich noch stärker weg vom Fleisch. Eine zu 3/4 pflanzenbasierte Kost, das ist deutlich mehr als bisher empfohlen war. Konkret sieht so aus, nur 2x täglich Milch und Milchprodukte, bisher waren es 3 Portionen, und nur 300 Gramm Fleisch und Wurst pro Woche, bisher waren es bis zu 600 Gramm. Aber natürlich geht noch weniger als 300 Gramm.
Aber warum haben Sie sich dann genau auf die 300 Gramm eingeschossen quasi?
Ja, da kommen eben die Gewohnheiten ins Spiel, beziehungsweise die Praxis. Tatsächlich ist es so, dass im Schnitt jeder Deutsche wöchentlich genau 1 Kilogramm Fleisch isst pro Person, also mehr als 3x so viel wie jetzt empfohlen. Nun wollen die Fachleute aber, dass die Menschen bei ihrer Empfehlung mitgehen, dass sie nicht zu stark von dem abweichen, was viele eben tatsächlich essen.
Okay.
Und so haben sie nicht nur die Gesundheit berücksichtigt und was man dafür Nährstoffen braucht, sondern eben auch diese Verzehrgewohnheiten. Neu ist auch, dass Umwelt und Klima mit einbezogen werden. Also es ist ein Kompromiss, möglichst wenig Fleisch. Dazu kommt noch 5x am Tag Obst und Gemüse, das bleibt. Und neu ist auch Nüsse und Hülsenfrüchte wie Linsen oder Bohnen.
Kann man leider nicht so gut auf den Grill legen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber wir sehen.
Ja, es gibt Zubereitungen, da geht das schon. Jetzt
okay.
Kommen wir vom Essen weiter zu Lebensmittelverpackungen. Viele davon sind ja aus Plastik, Folien oder Schalen zum Beispiel. Und in dem ist viel mehr drin als der eigentliche Kunststoff selbst. Das haben norwegische Forschende gefunden, als sie 36 verschiedene Verpackungen analysiert haben und finden da sehr, sehr viele Zusatzstoffe, nämlich zwischen 40 und 10.000 pro Produkt.
Und was alles?
Ja, einiges ist bewusst drin und hat seinen Sinn. Das sind zum Beispiel Weichmacher, damit so eine Folie eben nicht hart ist. Sonnenschutz, damit sie im Sonnenlicht nicht zerbröselt, also Stabilisatoren in der Fachsprache. Und sie finden auch Verunreinigungen aus der Herstellung, kann man nachvollziehen, auch aus den Ausgangsstoffen. Aber bei den meisten Chemikalien haben sie überhaupt keine Ahnung, was das ist und wozu es drin ist. Und besonders bedenklich, sie haben dann auch Tests mit menschlichen Zellen gemacht. Und da sind einige dieser Substanzen aus dem Plastik eben schädlich, stören zum Beispiel das Hormonsystem oder den Stoffwechsel.
Ja, und wir reden von Lebensmittelverpackungen. Das kann dann schon rübergehen sozusagen.
Auf jeden Fall. Und deswegen ist das ein Thema, bei dem auch dringend was verbessert werden muss. Denn bis jetzt ist überhaupt nicht vorgeschrieben, was in diesen Verpackungen drin sein darf. Zum Schluss, wir leben doch nicht im Anthropozän, also dem Erdzeitalter, das nach dem Menschen benannt ist.
Das heißt eigentlich so, weil die Menschheit ja mittlerweile die stärkste Kraft ist, die die Erde verändert, oder?
Ja, und wir leben offiziell nicht drin, denn diese zuständige internationale Kommission der Geologen, die hat sich dagegen entschieden, unser Zeitalter so zu bezeichnen. Die bezweifeln natürlich nicht, dass die Menschen großen Einfluss auf die Erde haben und auf ihre Gestalt, aber sie sagen, so groß sind die Veränderungen bis jetzt auch wieder nicht.
Okay.
Und wir können sie auch nicht an einem Datum festmachen, nämlich nicht in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Das war der Vorschlag. Da zum Beispiel Mitte des 20. Jahrhunderts, da sind Spuren radioaktiven Fallouts zum ersten Mal aufgetaucht von dem Atombombenversuchen vorher. Man könnte ja genauso gut sagen, der Beginn der Landwirtschaft zum Beispiel hat die Erde genauso massiv geprägt.
Stimmt.
Also, die Geologen sagen, für uns bleibt jetzt erstmal alles beim Alten. Wir sind weiterhin im sogenannten Holozän, das am Ende der letzten Eiszeit begonnen hat. Aber der Begriff Anthropozän, der wird natürlich bleiben.
Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Hagelkörner so groß wie Tennisbälle, die gibt's. Im vergangenen Herbst zum Beispiel sind solche gigantischen Hagelkörner bei einem Unwetter im oberbayerischen Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen niedergegangen. Mit Riesenschäden, kann man sich ja vorstellen, an Autos, Häusern. Tiere sind erschlagen worden von diesen Eisbällen. In Spanien wurde 2022 sogar ein kleines Mädchen durch ein Riesenhagelkorn tödlich verletzt. Weltweit arbeitet man deshalb an einer noch genaueren Vorhersage für solche Unwetter. Und Fachleute jagen dem Hagel hinterher, um herauszufinden, passiert das durch die Klimakrise häufiger, also dass es hagelt ganz allgemein und auch häufiger mit besonders großen Körnern?
Die Hailstorm Alley, also Hagelstraße am Fuß der Rocky Mountains in Kanada, nicht weit von Calgary, ist das ideale Terrain für die Hagelforschung. Dort fährt das Team von Julian Brimelow, Meteorologe an der University of Western Ontario, mit Autos hinter den häufigen Unwettern her, sammelt Hagelkörner und verstaut sie in mobilen Gefrierschränken, um sie später zu wiegen und zu vermessen. Lange dachte man, dass die meistens rund sind.
But the larger it gets, the less spherical it becomes. It becomes more flattened and elliptical in shape.
Aber je größer die Hagelkörner werden, desto weniger rund sind sie. Eher elliptisch, mit unregelmäßiger Oberfläche. Und die hat erstens einen Einfluss auf den Temperaturaustausch des Hagelkorns mit der Umgebung und zweitens auf den Bremseffekt der Luft, also wie schnell ein Hagelkorn fällt.
Hagel entsteht in großen Gewitterzellen mit schnell aufsteigender Luft, die ein warmer Boden natürlich begünstigt. Könnte es also durch den Klimawandel häufiger hageln oder heftiger? Julian Brimelow hat das für Nordamerika mit Hilfe von Computermodellen untersucht. Es zeigte sich, auch starker Wind in der Höhe spielt eine Rolle und solche Windsysteme verändern sich ebenfalls durch den Klimawandel.
Wenn die Windgeschwindigkeit mit der Höhe in der Atmosphäre steigt, stabilisiert das diese Aufwärtsbewegung in den großen Gewitterzellen. Und je länger die bestehen, desto mehr Zeit haben natürlich die Hagelkörner, um zu wachsen. Gleichzeitig gibt es aber auch den Effekt, dass in der wärmeren Luft mehr Hagelkörner schmelzen. Das wird wohl bei Unwettern mit kleineren Hagelkörnern passieren. Wir haben herausgefunden, dass es weniger Hagelunwetter geben wird und weniger mit kleinen Hagelkörnern, aber dafür häufiger schwere mit großen Hagelkörnern. Und in Europa dürfte es sehr ähnlich sein.
Große Hagelkörner richten mehr Schaden an. Und noch dazu werden die Unwetter immer häufiger von starkem Wind am Boden begleitet.
Durch den Wind prallt der Hagel mit höherer Energie auf. Ein großes Problem.
Vor allem, wenn die Hagelkörner auf Hauswände mit weicher Isolierung oder auf Fenster prallen. Solche Unwetter präziser vorherzusagen, daran arbeitet Ulrich Blahack beim Deutschen Wetterdienst. Er versucht, zwei Arten der Wettervorhersage zusammenzubringen. Erstens das sogenannte numerische Vorhersagemodell für mehrere Tage.
Das ist dreidimensional, ist furchtbar aufwendig und berechnet im Abstand von Kilometern viele verschiedene Wetterwerte und braucht sehr viel Zeit.
Und zweitens die Kürzestfristvorhersage für kleine Gebiete, wie sie typischerweise von einer Gewitterzelle getroffen werden. Die kann man sich als Film in Wetter-Apps anschauen. Die Wolken ziehen einfach weiter wie zuvor.
Dann können Sie für eine gewisse Zeit, sagen wir mal bis zu einer Stunde, relativ genau die Zugbahn vorhersagen, wo es drüber ziehen wird. Aber Sie können halt nicht vorhersagen, ob sich der Regen jetzt auflöst oder ob neuer entsteht. Das würde prinzipiell nur mit diesen Wettervorhersagemodellen gehen, weil da ja mehr Physik in der Vorhersage drin steckt.
Die waren erstens bisher zu langsam für schnell ziehende Gewitterzellen, konnten aber jetzt etwas beschleunigt werden. Zweitens fehlten ihnen für ein sehr kleines Vorhersagegebiet auch Wetterdaten. Diese Lücken werden jetzt aufgefüllt mit Radar- und Satellitendaten. Trotz dieser Verbesserungen für die numerische Vorhersage braucht man zwar für die erste Stunde immer noch die etwas schlichtere Kürzestfristvorhersage, aber die konnte auch verbessert werden.
Indem wir dem zum Beispiel gewisse Tendenzen mitgeben. Also wenn man in den letzten paar Minuten gemerkt hat, so ein Gewitter schwächt sich ab, dann setzen wir das auch fort. Geht natürlich nur bis zu einem gewissen Grad. Und wir haben auch gelernt, wie man aus diesem einfachen bewegt sich so wie bisher, wie man dem eine Unsicherheit mitgeben kann. Gerade diese schweren Gewitterzellen, die Hagel produzieren, großen Hagel, das sind öfters welche, die aus der Windrichtung ausscheren. Und da unser normales Wettermodell auch schon so arbeitet, mit Unsicherheitsabschätzung, lässt sich das auch gut miteinander verbinden.
Durch die Verknüpfung der beiden Vorhersagemethoden möchte der Deutsche Wetterdienst also zukünftig genauer vor Unwettern warnen.
Jetzt sind wir gerade in der Phase, wo wir das auf die Schiene setzen. Und dann in 1, 2, 3 Jahren kann man das schrittweise in verschiedenen, wie zum Beispiel unsere eigenen Wetter-App oder die Wetter-App vom Bayerischen Rundfunk sehen. Unsere eigenen Warnmeteorologen bekommen dann diese besseren Basisvorhersagen an die Hand, um da eben bessere Warnungen zu generieren. Oder Wetterredaktionen bekommen die Vorhersagen an die Hand, um bessere Wettervorhersagen zu machen.
Vielleicht profitiert diese Methode bald auch von Beobachtungen in Kanada für die Auswertung von Radarmessungen.
Wir können auf dem Radarbild nicht sicher zwischen kleinen und sehr großen Hagelkörnern unterscheiden. Und dann kann ein Unwetter sehr bedrohlich aussehen. Aber wir können nicht zuverlässig erkennen, ob es viele kleine Hagelkörner sind oder nur wenige große. Wenn wir Hagelkörner sammeln, wissen wir genau, wann und wo sie gefallen sind. Diese Geländedaten vergleichen wir dann mit den jeweiligen Radarbildern.
So hoffen sie herauszufinden, ob eine bestimmte Art Hagel sich in charakteristischen Radarbildern zeigt. Wettervorhersagen werden heutzutage von extrem leistungsfähigen Computern berechnet, auf der Basis von unzähligen Messdaten aus aller Welt. Aber auch das mühsame Messen und Wiegen einzelner Hagelkörner könnte bald dazu beitragen, dass wir dank besserer Vorhersagen rechtzeitig Kinder und Haustiere, Blumenkästen und Autos vor dem Hagel in Sicherheit bringen können.
In Karlsruhe läuft zurzeit eine internationale Fachtagung zum Hagel. Renate L. war das über den Versuch, Hagelvorhersagen präziser zu machen. Präzise Uhrzeitvorhersage gleich 6:30. Danke fürs Zuhören. Bei IQ in Bayern 2 sagt Birgit Magira.